Herzlich willkommen bei New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote. Nach 4 Gewinntagen in Serie an der amerikanischen Wall Street und dem Schlusskursen auf Tageshöchstständen versucht man am heutigen Handelsdienstag noch so ein bisschen die Orientierung zu finden. Die Zahlen von Disney waren, was das Ergebnis je Aktie betrifft, besser ausgefallen. Allerdings blieben die Abonnentenzahlen etwas hinter den Erwartungen zurück. Ein Update gibt es auch im Übernahmepoker um US Steel und die Apple Keynote ist zudem eines der wichtigen Themen des heutigen Tages. Die Vorstellung eines neuen iPad und des neuen Apple Pencils sind da ausgemachte Sache. All das jetzt hier im Podcast. Seit 16 Uhr läuft die Apple Keynote und wer möchte, kann sich an der Stelle unbedingt noch reinklicken. Diesmal etwas früher, um genau zu sein, 3 Stunden. Normalerweise war das immer um 19 Uhr unserer Zeit. Aber Tim Cook hat sich dafür entschieden, mit seinen Board Members das ganze 3 Stunden vorzuverlegen und nicht an der Western Time und Cupertino auszurichten, sondern an der Eastern Time, dementsprechend die Keynote heute schon um 10 Uhr Ostküstenzeit in Amerika. Gerechnet wird damit, dass man ein neues iPad oder eine neue iPad-Familie wird vorstellen können, die insgesamt zum Umsatz bei Apple roundabout 6% ausmachen. Gleichzeitig, und das verrät das Logo der Keynote, sieht es so aus, dass man auch in Sachen Apple Pencil ein Update zu bieten hat. Und wenn es um KI geht, ist natürlich der Chip M3 das Maß der Dinge, was der alles kann und was mit dem Update von iOS noch sonst einhergeht, bevor es dann zur Entwicklerkonferenz im Juni geht, das erfahren Sie jetzt bei Apple, wenn Sie sich reinklicken. Wir blicken zunächst mal auf den Markt auch in anderen Ländern, denn in Japan, da war der Dienstleistungssektor freundlich unterwegs. Den 8. Gewinnmonat in Folge konnte man dort hinlegen und das beflügelt zusätzlich zu der allgemeinen Entwicklung in Sachen Zinspolitik auch die Aktien in Japan. Der Nikkei kann stark steigen und nimmt den Schwung und gibt den Schwung direkt auch an die europäischen Börsen weiter mit. Da sehen wir vor allen Dingen eine Outperformance in den Bereichen Basisressourcen, aber auch beim Chiphersteller Infineon, der über 12% steigt, wegen besser als erwartet ausgefallenen Zahlen. Und auch die UBS, die Schweizer Großbank, kann von einem sehr guten Zahlenwerk profitieren. Makroökonomisch ist es so, dass es diese Woche an der Wall Street etwas ruhiger zugeht. Wir werden dann erst wieder nächste Woche wichtige Inflationsdaten sehen. Die Erzeugerpreise am 14. Mai und am 15. nächste Woche dann die Inflationsdaten. Aber man kann es zweifelsohne sagen, der Optimismus, er ist an die Börsen zurückgekehrt und die 10-jährigen Staatsanleihen sind weiter im Rückwärtsgang begriffen. Der Optimismus macht sich vor allen Dingen deswegen breit an der amerikanischen Wall Street, weil sich technisch zum einen die Lage aufhält. Man hat die gleitenden Durchschnitte beim S&P, aber auch an der Technologiebörse Nasdaq verteidigen können. Auf der anderen Seite sind die meisten negativen Ausblicke, die wir jetzt gesehen haben, zum Ende der Berichtssaison in den Kursen bereits eingepreist und wiedergespiegelt. Ja, die amerikanische Wirtschaft hat im ersten Quartal einigermaßen performt, ein bisschen an Schwung eingebüßt. Das haben die Arbeitsmarktdaten des vergangenen Freitags zweifelsohne nochmal unterstrichen. Aber die Möglichkeit, dass die amerikanische Fed, also die Federal Reserve, dieses Jahr doch 2 Zinssenkungen möglicherweise beschließen wird, hat dafür gesorgt, dass das Risiko aus dem Asset-Aktie ein bisschen entwichen ist, die heiße Luft. Und man gesehen hat, dass die Staatsanleihen insgesamt ein bisschen, was die Renditen betrifft, zurückgekommen sind. Für den Hinterkopf ganz wichtig zu wissen, die Staatsverschuldung von Amerika läuft mit 7 Meilenstiefeln in Richtung 35 Billionen US-Dollar zu. Und egal ob Donald Trump oder Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird, man hat ein sehr signifikantes finanzielles Risiko, denn die Zinslast, die der amerikanische Staat trägt, ist enorm und die Sorgen werden nicht kleiner. Da würde es natürlich Janet Yellen als Finanzministerin gut in die Karten spielen, wenn die amerikanische Fed, ohne dass sie das natürlich tut, weil sie unabhängig ist, aber wenn man dort tatsächlich sich zu 2 Zinssenkungen würde durchringen können. Gleichzeitig sehen wir geopolitische Spannungen zwischen den Amerikanern auf der einen Seite und dem westlichen Bündnis und den BRICS-Staaten. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass die Reise von Xi Jinping, der seine Reise bei Emmanuel Macron in Frankreich startete, mit Argusaugen beobachtet wird. Ja, man möchte die Konflikte, die geopolitischen in der Ukraine und im Nahost, in den Griff bekommen und besänftigen. Aber eine Verhandlung, einen Friedensprozess einleiten, diese Hoffnung haben zwar viele, aber das Ganze ist nicht in greifbarer Nähe. Dementsprechend werden die Spannungen weitergehen und das wird sich natürlich auch in Teilen zumindest auf die Rohstoffmärkte auswirken. All das zusammen, ein Potpourri an Informationen, das zumindest für den Moment, vor allen Dingen aufgrund der Notenbank-Perspektive, hier nicht weiter für Ungemach sorgt. Gucken wir mal auf die, ich hatte es eingangs angekündigt, die Übernahme von US Steel durch den japanischen Konkurrenten Nippon Steel. Denn die Europäische Aufsichtsbehörde, die Wettbewerbskommission, hat der Übernahme zugestimmt mit der Begründung, dass die angemeldete Transaktion angesichts der begrenzten Marktposition auch im Fall eines Mergers tatsächlich keine Verwerfungen der Preissituation am Markt nach sich zögen. Und dementsprechend sind die Kommentare der Aufsichtsbehörden positiv. Sie geben grünes Licht. Und nachdem die Aktie 25% schon verloren hatte von US Steel, kann sie jetzt vorbörslich profitieren. Bei Boeing gibt's auch ein Update in Sachen Flugaufsichtsbehörde FAA, denn das Pannenflugzeug 737 macht mal wieder weitere investigative Aufklärung erforderlich. Nachdem Spirit Airlines auch diverse Carrier auf dem Boden halten musste, ist die FAA wieder mal auf den Plan gerufen. Eine interessante Meldung gab es auch zu Nvidia, denn der in Milliarden Investor Druckenmiller hat bekannt gegeben, dass er Ende des Monats März seine Beteiligung am Chiphersteller aufgelöst hat. Er sieht gewisse Überhitzungstendenzen beim Thema KI, betont aber gleichzeitig, dass sein Family Office Duquesne, mit ziemlich guten Performances in diesem Jahr hinlegen konnte. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, allein im Jahr 2024 die Performance der Nvidia-Aktie mit plus 86% doch wirklich sehr erfreulich. Kommen wir jetzt zu den frisch vermeldeten Zahlen von Disney. Vorbörslich kamen, die liefen denen über den Ticker. Die Aktie, ich habe es angesprochen, deutlich unter Abgabedruck. Wird wichtig sein, dass die Aktie die Marke von $110 hält, sonst geht es mal weiter in Richtung Süden, Richtung 104, 106 US-Dollar. Ich würde das Ganze trotzdem unter der Rubrik Gewinnmitnahmen verbuchen wollen, denn die Aktie hat auf Year-to-Date-Basis roundabout ein Viertel hinzugewinnen können. Und die Zahlen waren eigentlich, wenn man mal genauer hinguckt, gar nicht schlecht. Sie haben nur hier und da die über einschätzenden Meinungen nicht ganz getroffen. Aber der Gewinn je Aktie ist mit einem $1,21 über den erwarteten $1,12 ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal waren es 93 Cent gewesen. Beim Gesamtumsatz ist man leicht hinter den Erwartungen zurück. Mit 22,08 Milliarden US-Dollar erwartet waren 22,13. Und wenn wir uns angucken, was die Abonnentenzahlen betrifft, das ist ja für Streaming und die Zukunft des Unternehmens sehr wichtig, ist man mit 153,6 Millionen Abonnenten in total und dem, was man an Netto-Abonnentenzahlen hinzugewinnen konnte, doch hinter den 155,7 Millionen des Marktes zurückgeblieben. Was halten wir fest? Auch Disney CFO Johnson hat es nochmal betont, lineares Fernsehen und die Werbeeinnahmen in diesem Segment ist relativ tot, um das mal etwas flapsig zu benennen. Also Channel wie ABC, Disney, National Geographic, Disney Junior, die erlösen tatsächlich nur noch 2,8 Milliarden Dollar knapp, einen Rückgang um 8%. Und bei ESPN steigen die Umsätze und jetzt ist der Plan tatsächlich perspektivisch im vierten Quartal auch das ESPN Plus noch weiter im Angebot auszubauen. Zur Rückbesinnung, ESPN, das ist der Sportkanal und man ist mit einem Marktanteil von 35%, beispielsweise mit einer Kooperation im Basketball der NBA, sehr gut vertreten und im Markt aufgestellt. Und das möchte man natürlich mit Abonnentenzahlen und im Streaming weiter ausbauen. Es ist eine Gezeitenwende, wie Johnson es ausdrückte. Und die Frage wird sein, ob die Wandlung vom linearen Fernsehen, vor allen Dingen im Sportsegment, hin zum Streaming gelingen wird. Darauf kommt es am Ende des Tages an. Die Vergnügungsparks bei Disney spielen auch immer eine Rolle. Die Ergebnisse, die dort erzielt wurden, waren über den Ergebnissen. Und ergänzend nochmal zum Streaming einen kurzen Recap. Zu Disney Plus gehört natürlich auch beziehungsweise zum Disney Streaming-Angebot Hulu und ESPN Plus. Und bei Hulu sind solche Serien wie Shogun, Weir, The Lucky Ones oder Under the Bridge beheimatet. Und die erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Abonnentenzahlen dort über Gebühr gestiegen. Gucken wir uns die Zahlen von Palantir Technologies mal an. Die Aktie fallen doch deutlich, nachdem eine schwache Umsatzprognose die Anleger verschreckt hat. Auch beim Gesamtjahresumsatz ist das, was vermeldet wurde, doch alles andere als erfreulich. Der bereinigte Gewinn des abgelaufenen Quartals entsprach mit 8 Cent zwar den Markterwartungen, aber der Quartalsumsatz war doch deutlicher zurückgefallen mit 625 Millionen US-Dollar gegenüber den 634 Millionen, die erwartet wurden. Das Gute ist, und das betont auch der Analyst von Citigroup, ist, dass die Kundenpipeline beim Thema KI in der Rüstungsbranche gut gefüllt ist und man rechnet damit, dementsprechend auch die Kurszielanhebung auf 25 Dollar, dass das Unternehmen weiter wird Boden gut machen können, was das aktuelle Kursniveau betrifft und zum Ende des Jahres nochmal den Turbo wird zünden können. Bei Gap gab es einen Analystenkommentar von der Citigroup. Sie sehen die Gewinneinschätzung nach dem ersten Quartal weiter sehr freundlich, stufen die Aktie auf Kaufen hoch. Das Kursziel nehmen sie von 21 auf 28 Dollar nach oben, was gleichbedeutend ist mit einem Aufwärtspotenzial von gut einem Viertel gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Hintergrund ist der, dass der Analyst davon ausgeht, dass wir im angelaufenen Jahr eine ähnliche Entwicklung bei dem Unternehmen sehen werden wie in 2023, also dass vor allen Dingen das vierte Quartal viel Musik und gute Kurse und gute Umsatzentwicklungen zu bieten haben wird. Deswegen ist seine Schätzung für den Margenüberschuss und für den Gewinn pro Aktie mit $1,80 bis $2 auch eher mal ziemlich bullish. Zudem die Begründung die ist, dass Gap eine der Traditionsmarken im Konsumsektor ist und die Amerikaner gerne jetzt aktuell zu Marken greifen, die sie kennen, und das Angebot matcht perfekt mit dem kaufbewussten Amerikaner, dementsprechend die Aktie gefragt. Bei Nvidia haben die Analysten von Goldman Sachs das Preisziel von 1.000 auf jetzt $1,100 angehoben, denn sie sagen, dass sie die Gewinnschätzung für die Jahre 2025 bis 2027 mit weiteren überdurchschnittlichen 8% pro Jahr Gewinnwachstum erwarten, haben deswegen die Zahlen nochmal genau kalkuliert und sehen dafür für das Chip-Unternehmen weiter rosige Zeiten. Die robuste KI-Nachfrage, vor allen Dingen im Segment der Rechenzentren KI, wird in Zukunft weiter steigen in einem milliardenschweren Gesamtmarkt. Bei Target empfiehlt die Citigroup, die Aktie zu kaufen, nimmt das Kursziel auf $180 nach oben. Vorher war die Aktie auf neutral eingestuft. Der Kauf jetzt begründet sich vor allen Dingen damit, dass das Schlimmste die Aktie bereits gesehen hat und man ähnlich wie bei Gap davon ausgeht, dass im vierten Quartal wieder ein bisschen Schwung in die Aktie kommt. Vor allen Dingen ist das Unternehmen verglichen mit der Peer Group besser aufgestellt und kann vor allen Dingen beim Thema Margen den Analysten deutlich überzeugen. Heute sehen wir nachbörslich noch Zahlen von Arista Networks, von Toast, von Reddit und Twilio unter anderem. Wie die ausfallen, da werde ich dann morgen näher drauf eingehen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann. Tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.